Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß. Gut.
Wir hatten am Anfang des Jahres eine Predigtreihe, die nannte sich Enter the Promise, passend zu Enter the New, dass wir in neue Sachen reinsteppen dieses Jahr. Und wir haben das Gefühl und sehen das überall in der Kirche, und da habe ich auch einige Predigten drüber gehalten, dass es so schön ist, wenn man erstmal als Privatmensch allgemein, wenn man mit seiner Organisation, das kennt vielleicht jeder, der irgendwie einen Verein leitet oder eine Firma leitet, und vielleicht auch nur, wenn du eine Familie leitest, dass Dinge, die neu sind und die in ein neues Gebiet reingehen, immer auch mit Schmerz vielleicht zu tun haben und mit ungemütlich sein zu tun haben. Ich möchte einfach am Anfang der Predigt gerne sagen, falls du es mal gedacht haben solltest, wir haben nie versprochen, dass wir eine gemütliche Kirche sind. Wir haben zwar gemütliche Stühle, aber wir sind keine gemütliche Kirche. Diese Kirche ist eine Kirche, die nach vorne geht. Und manchmal, wenn man nach vorne geht, muss man auch ein bisschen innehalten. Das haben wir 2023 gemacht, dass wir im Jahr 2023 das Thema Roots hatten, wo wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen in die Tiefe gehen, wir wollen ein bisschen Tempo rausnehmen. Aber wir haben das Gefühl, dass dieses Jahr, und lasst mich als euer Pastor euch einfach so ein bisschen mit reinnehmen, ich habe das Gefühl, das Tempo ist gut, nicht zu hoch, aber es ist da. Und man merkt es. Und ich merke das, dass überall so ein bisschen quietschen ist, ne? So, wir haben neue Leiter am Start, wir haben in den Campussen, ich bin so happy, was in den Campussen passiert, sehe vorne Björn Kallatz in Dortmund, wir haben jeden Sonntag, den wir da Gottesdienst haben, im Moment ein Worship-Team, das hatten wir vor kurzem noch nicht. Aber auch das bringt wieder mehr. Wir müssen mehr Technik kaufen und wir müssen mehr Proben machen und mehr Leben ist dort. In Münster nehmen wir haben neue Büros und Kids-Räume und haben sie noch nicht renoviert, Eva. Und auch das bringt Unruhe mit, positive Unruhe. Und wir freuen uns darüber, aber es ist nicht Zurücklehnen, Eva, oder? Es ist kein Zurücklehnen im Campus Münster. Es kommen jeden Sonntag neue Menschen. Und es ist kein rasantes Wachstum, aber es ist ein schönes Wachstum. Aber es bringt immer auch ein Invest mit. Und ich bin so dankbar, dass wir als Kirche dieses Invest nicht mit 3 Leuten gehen oder mit 5 Leuten, sondern mit sehr, sehr vielen Menschen. Ich bin so froh, dass wir so eine Dankesparty haben dürfen und danke, dass wir in Dortmund im Stern sein dürfen, um dort zu feiern, aber auch tagsüber uns zu schulen und zu trainieren. Und meldet euch an, wir wollen zusammen diese Kirche bauen. Wir wollen zusammen ausrichten, wir wollen zusammen uns trainieren. Und wir sind so happy für das neue Gebäude in Bochum. Aber auch das ist noch nicht mal offiziell unseres, aber es ist schon echt auch ein bisschen mit Aufwand. Und falls ihr Dennis Strehl mal irgendwo an der Ecke seht, mit müden Augen, dann klopft ihm auf die Schultern, weil er reist gerade, was das Thema angeht, richtig viel neben seinen anderen Aufgaben. Und da passiert viel. Und es passiert zum Beispiel, dass wir haben, ich hab mir vorgenommen, nicht im Vorfeld mehr Termine zu sagen, weil ich immer Angst habe, dass ich sie enttäuschen muss. In dem Fall wäre es tatsächlich so gewesen. Wir hatten Donnerstag, 17 Uhr, waren wir eingeladen bei unserem Vermieter zur Unterschrift. Was haben wir mitgenommen? Eine Sektflasche. Und haben ein paar Leute eingeladen und haben gesagt, das wollen wir fotografieren und dann euch allen zeigen und feiern. Und wir hätten es heute hier gezeigt. Und wie es so ist, haben wir Fehler im Vertrag gefunden und der Vertrag muss neu aufgesetzt werden, zu unseren Gunsten sogar. Und dann, ja, Sie kriegen den Vertrag morgen in die Post und dann können Sie es unterschreiben. Nächsten Tag war aber nichts in der Post, weil dem Vermieter zu viele andere Termine wichtiger waren. Und jetzt soll ich den morgen kriegen und mal schauen, ob wir die Woche den Vertrag unterschreiben. Aber wisst ihr, das ist mit allem, was man im Leben so macht, ist es so, man geht nach vorne und das bedeutet nicht, dass alles immer 1, 2, 3 safe läuft. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben auch so. Du kennst, dass es Segen gibt, aber du kennst auch, dass es manchmal eben Herausforderungen gibt, die man gehen muss. Man sieht, dass dort Segen ist und man merkt aber auf der anderen Seite auch, das kostet etwas. Und wir haben, ich nehme euch mal ganz ehrlich damit rein, wir haben bei dem Gebäude, was wir in Bochum einnehmen, was der Hammer ist, und es wurde so unfassbar viel gespendet, dass wir genau das Gebäude mieten können. Und fehlt noch ein bisschen was für den restlichen, also für den ganzen Umbau, aber wir können starten mit dem Betrag, den wir haben. Der ist unfassbar groß, dieser Betrag. Und jetzt haben wir gemerkt, okay, es fehlen vielleicht doch noch ein paar Räume für Kids und Youth und Teens und soziale Dinge, die wir tun wollen. Und da bietet unser Vermieter uns sogar mehr Räume an. Und dann stehst du davor und denkst, ja, aber im Moment passt es vielleicht noch nicht. Vielleicht ist es ein Step zu groß gerade. Und du merkst, auf einmal passiert was mit dir. Du hast eine Menge Segen, aber es macht dich unruhig. Und du musst genau überlegen, was ist weise, was ist nicht weise. Das Schöne ist aber, es passiert Segen. Nur die Frage ist, entscheiden wir uns gemeinschaftlich, uns dort reinzustellen, diesen Segen auch einzunehmen. Und dann bedeutet das auch manche schlaflose Nacht, dann bedeutet das manche Sitzung mehr und dann bedeutet das, irgendwann wird Norbert Getschmann dich anrufen und fragen, ob du mit Tapeten abreißt. Und dann sagst du dem Norbi, weil dem kann man nicht Nein sagen, ja. Und sagst, ich bin da, ich bin mit am Start. Das bedeutet das, wenn man Segen einnimmt. Es bedeutet, und wir haben die letzten Wochen ein bisschen darüber gesprochen, ich habe letzte Woche über Jakob gesprochen, finde die Story super interessant, weil Jakob kein Musterknabe ist, dem man eigentlich Segen in den Arm schüttet, weil Jakob einer war, der Segen an sich gerissen hat. Und habe letzte Woche darüber gesprochen, dass Jakob eigentlich erstmal durch diese Himmelsleiter, falls du es nicht kennst, kannst du es gerne nachlesen, in der Bibel, er hat so eine Himmelsleiter gesehen und Gott hat ihm damit gezeigt, es gibt mehr als nur eine Religion, in der du dich befindest, sondern es gibt eine tatsächliche Verbindung zu mir. Und dann hat er einen Moment gehabt, wo er mit Gott gekämpft hat. Und tatsächlich kann man die Bibelstelle so auslegen, dass er nicht nur in seine Hüfte getreten hat, sondern seine Weichteile. Und hat ihn in seinen sensiblen Punkt getroffen. Gott hat Jakob in seinen sensiblen Punkt getroffen und hat gesagt, hey, wenn du mit mir gehen möchtest, dann musst du aber deinen Stolz abbauen. Und dann hat er ihm gezeigt, was es bedeutet, sein ganzes Leben ihm zu geben. Und das bedeutet das, und später wurde Jakob sehr gesegnet. Sein Name wurde später Israel. Und daraus ist viel gewachsen. Und es ist auch oft so, dass wir uns bewusst machen müssen, da wo wir Steps nach vorne gehen, brauchen wir aber auch die Phasen, wo wir nicht nur oben auf dem Berg sind. Und wir lernen es von Jesus. Ich lese vor aus Markus 1, 9 bis 13. Und jetzt lese ich eine Geschichte erstmal vor, wo es bei Jesus oben ist. Und es geschah an jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa nach Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel und sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was ein triumphaler Moment. Jesus selbst lässt sich taufen, was für Johannes den Täufer erstaunlich war, weil er wusste, Jesus ist weit größer als er selber. Aber er lässt sich taufen, er gibt sich dort rein. Und dann kommt diese Taube und es kommt dieser Moment, der deutlich macht für alle, hier geht es nicht um irgendeinen Propheten, sondern um den Sohn Gottes. Du bist mein geliebter Sohn. Und dann geht es weiter und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Wie, Moment, sogleich. Er ist doch gerade getauft worden. Was soll der Junge jetzt in der Wüste? Der wurde gerade fast schon gekrönt zum Sohn Gottes. Was soll der Kerl jetzt in der Wüste? Da kriegt man Durst und das ist nicht cool da. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war mit den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Hier in Markus ist so eine Zusammenfassung. Wir lesen gleich weiter in Matthäus, wo es ein bisschen weiter ausführlicher beschrieben wird, was in dieser Wüste passiert ist. Aber ich finde diese Stelle so interessant, weil eigentlich wir reden von einem Hoch von jemandem, der getauft wird und Sohn Gottes, nicht irgendjemand, der Sohn Gottes. Aber sogleich denkt man, hey, ich bin getauft, ich wurde gesegnet von meinem Campuspastor, ich habe ein tolles Geschenk bekommen. Der nächste Schritt ist eigentlich, dass ich auf die Bühne gezogen werde und predige, oder? Nee, der nächste Schritt hier ist nicht auf die Bühne, ist nicht auf dem Berg, ist nicht ins Rampenlicht, sondern im Gegenteil, es ist in die Einsamkeit. Es ist in den Rückzug. Und wie oft ist es im Leben so, dass wir auch Hoch und Tiefs haben? Wie oft ist es im Leben so, dass wir denken, warum ist sowas Tolles passiert in meinem Leben, in einem Kontext einer Family Group, in einem Gottesdienst, für mich privat, gemerkt, wie Gott mich segnet. Und dann passiert das? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das aus meinem Leben, dass ich manchmal denke, das ist so manchmal so eng nebeneinander, Segen und auch, wo man sagt so, habe ich jetzt irgendwie, bin ich jetzt angefochten gerade? Das ist so eng nebeneinander. Es spielt so eng nebeneinander. Wir haben diesen Song, der so ein bisschen viral gerade geht. Danke für Sonnenschein, danke für Regen, danke für Leid, danke für Segen. Das Leben ist schön. Passt eigentlich gar nicht zusammen, oder? Meine Tochter Ami, die hier vorne sitzt, hat mich letztens gefragt, warum danke für Leid? Aber es ist so eng nebeneinander. Und ich weiß nicht, ob du der Christ bist, der sich hier vorne hinstellen könnte und sagen, nee, ich bin gesegnet und alles ist total super. Ich kann es nicht sagen. Ich habe in den letzten Jahren Corona-Jahre erlebt, wo ich das nicht sagen konnte. Und wir denken manchmal, warum, Gott, kannst du das Dunkle und das, was manchmal vielleicht mein Leben so ein bisschen so pieksig nervt, kennt ihr so diese Piekser, die manchmal so nervig sind? Und denkst, hey, hör auf zu pieksen, lass das, geh weg. Und damit meine ich nicht meine Frau, sondern ich meine manchmal mich selbst. Und du denkst so, hey, was soll das, Gott, kannst du das nicht wegnehmen? Und du betest, hey, du hast doch gesagt, ich sitze mit dir am Tisch und da bist nur du und da bin nur ich und da ist alles total super gedeckt und das ist alles nur Segen und alles ist schön. Aber das wusste schon der, der den Psalm 23 gelesen hat. Und der hat sich interessanterweise hat eine Formulierung gewählt, die ich super interessant finde. Und die ist ein Wagnis, dieses zu beten. Aber es ist ein Bewusstsein, dessen wir uns bewusst machen müssen, denn Jesus hat sich genau in so eine Situation gegeben. Ich lese mal den Psalm 23, Vers 1 und weiter. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wasser. Segen, 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 Segen. Lecker, lecker, lecker. Er erquickt meine Seele. Juhu. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Cool. Und wenn ich auch wandere durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ach, Gott ist da, der tröstet mich, der führt mich durch schwierige Zeiten. Aber jetzt kommt's. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Piekser. Du bereitest, also so dieser Wunsch, Gott, schaff doch mal den Teufel weg. Gott, schaff doch mal das Böse weg. Schaff doch mal das Finanzamt weg. Schaff doch mal die Rechnungen weg. Schaff doch mal die Sachen, die manchmal so im Körper wehtun, wenn man älter wird. Schaff die doch mal weg. Aber er schreibt hier, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Schmerzen, im Angesicht meiner Probleme, im Angesicht auch des Teufels. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über, trotzdem. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und wisst ihr, was hier zusammengehört? Die Gegenwart Gottes, die meinen Becher voll einfüllt im Angesicht meiner Feinde. Ist auch ein bisschen frech, oder? Dem Feind gegenüber. Ich nehme dich nicht vom Tisch, aber ich zeige dir am Tisch, wer hier der Sieger ist. Ich fülle trotzdem deinen Becher voll. Ich zeig trotzdem, ich salb dich trotzdem mit Öl, obwohl der Teufel zuschaut. Das ist frech dem Teufel gegenüber. Zu sagen, hier ist ein König gesalbt. Hier ist jemand, dem segne ich, obwohl du zuschaust. Obwohl du manchmal piekst. Höhen und Tiefen sind nebeneinander. Aber es ist so entscheidend wichtig, dass wir überlegen, wie wir mit diesen Tiefen manchmal umgehen oder wie wir es manchmal auch einfach fromm sagen mit den Anfechtungen. Wir lesen in Vers 12, nochmal zurück zu Markus 1, und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Sogleich ist hier das Wort, sagt die Bibel. Sogleich treibt er ihn raus. Er hat das Wort benutzt sogleich, als die Taube kam, aber er benutzt ja auch dieses Wort sogleich, als er in die Wüste getrieben wird. Ich dachte immer, wenn Wüstenzeiten kommen, dann schubst mich sozusagen der Feind dorthin. Aber wisst ihr, wer hier hinzieht? Ist der Geist Gottes. Interessant, oder? Der Geist Gottes zieht mich in diese Wüste. Will ich doch gar nicht. Gott, warum ziehst du mich in die Wüste? Was soll das? Und Gott zieht mich manchmal auch in meine Berufung. Manchmal zieht Gott mich auch zu Menschen mitten in der Einkaufsstraße, wo ich dachte, boah, dem wollte ich da aus dem Weg gehen. Jetzt muss ich den begrüßen. Manchmal zieht der Geist Gottes mich in Situationen, denen ich aus dem Weg gehen sollte. Aber Gott hat einen Grund damit. Ich glaube tatsächlich, in dem Moment, wo Jesus in die Wüste gezogen wird, waren seine Haare noch nass von der Taufe. Also wie schnell das geht. Seine Haare waren noch nass von der Taufe und er wird zack in die Wüste getrieben. Und es ist so eng nebeneinander. Und hier ist das Wort Ekballo wird hier benutzt. Das heißt austreiben, drängen, irgendwo hinbringen. Und es war nicht so, dass Jesus tanzend und hüpfend in die Wüste gelaufen ist. Juhu! Meine Haare sind noch nass. Jetzt habe ich endlich einen Ort, wo sie getrocknet werden. In der Wüste ist es schön warm. Geil, Hammer, die Wüste, so eine weite Sicht. So viel Sand, wo man Burgen bauen kann. Nein, so ist Jesus nicht in die Wüste gehüpft, sondern es hat ihn getrieben. Es hat ihn gezogen, Ekballo. Und ich glaube, was wir wichtig haben müssen, ist, dass da, wo Gott uns manchmal in Phasen unseres Lebens zieht, dass wir wissen können, Wüstenzeiten sind wichtig, um Segen in Empfang nehmen zu können. Wüstenzeiten sind wichtig, die uns ready machen, damit wir den Segen in Empfang nehmen können. Wenn du das Mandat des Himmels bekommen hast, einen Unterschied in diesem Leben zu machen, dann brauchst du manchmal die Tiefen, in denen du lernst, kraftvoll zu werden. Und die Tiefen sind oft wie so ein Ausbildungszentrum, wie so ein Bootcamp für das, was danach kommt. Und wisst ihr, was hier passiert in der Wüstenzeit, das ist bevor Jesus seine großen Taten getan hat. Das ist bevor er seinen Dienst richtig durchgestartet hat. Und in dieser Wüstenzeit hat er bewiesen, dass er stark bleibt. Und es hat ihn geschliffen und es hat ihn geformt. Und manchmal ist es so, allein zu sein und isoliert zu sein, nicht auf der Bühne zu stehen, formt mich zu dem Gott mich eigentlich haben möchte. Gott segnet Jesus öffentlich, aber er zieht ihn in die Abgeschiedenheit, damit sein öffentlicher Dienst überhaupt erst Fundament bekommt. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass wir eine neue Generation der Davids brauchen, die durch Krisen gehen und die lernen, in solchen Zeiten stark zu werden. Wir brauchen eine neue Generation von Leuten, die Jesus nachlaufen und sagen, wir sind auch bereit, durch Momente zu gehen, wo ich geschliffen werde. Und Jesus sagt immer wieder, nicht mein Wille geschehe, sondern Gottes Wille geschehe. Und in dieser Wüstenzeit ist genau das durchgekommen, dass Jesus genau in diesen Momenten sagt, ich will in diesen Momenten stark werden. Und wir lesen jetzt aus Matthäus, was in dieser Wüstenzeit tatsächlich passiert ist. Matthäus 4. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, Ekballo, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Er sollte sogar dort versucht werden. Sorry, aber steht hier so. Ist schon ein bisschen krass. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Ach, wahrscheinlich auch ein bisschen durstig. Getrunken hat er vielleicht. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass dieser Stein hier zu Brot werden. Was ja super wäre, weil er hat ja Hunger. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin merkte der Teufel, okay, hier habe ich nichts zu holen, dem kann ich kein Brot andrehen. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit seinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Also nach dem Motto, hey, wenn du Gott richtig kennst und wenn du mal herausfordern willst, der wird dich doch wohl schon nicht fallen lassen. Und Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Hat immer Antworten übrigens aus der Schrift. Es ist so wichtig, dass wir die Bibel kennen. Evening School. über 80 Leute den nächsten Dienstag starten, die Bibel zu lesen. Hammer. Und dann geht's weiter, die dritte Versuchung. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, jetzt reicht's, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm alleine sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihn. Drei Sachen, wodurch der Teufel versucht, ihn in dieser Krisenzeit zu versuchen. Ihn abzubringen von seinem Pfad. Ihn abzubringen von seinem Kurs des Segens. Und das erste ist, was wir dort lesen, ich lese es nochmal vor, da trat der Versucher heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach Brot. Dann lass Gott einfach Brot machen. Denn du hast Hunger, mach Brot. Und das erste, was ich uns gerne hier sagen möchte, ist, was wir in Zeiten lernen müssen, was wir auch als Kirche lernen müssen, suche nicht die kurzfristige Befriedigung, sondern das, was langfristig segnet. So simpel, oder? Es ist so simpel. So simpel, das schnelle Angebot. Hey, übrigens hier an der Steuer vorbei, merkt kein Mensch, nimm mal schnell. Aber es wird dich kurzfristig segnen, du wirst deine Rechnung überweisen können, aber ist nicht ganz legal. Aber was soll Gott schon dagegen haben, wenn du deine Rechnung überweist? Das ist ein bisschen ein plattes Beispiel jetzt vielleicht. Aber wie viele Brote gibt es manchmal, die uns angeboten werden, kurzfristig, die uns Befriedigung bringen sollen, aber langfristig uns nicht segnen, weil sie an Gott vorbei Abkürzungen sind. Was sind Abkürzungen, die du manchmal im Leben gehst? Ist ja auch das ist eine Lehre für uns als Kirche in der Corona-Zeit gewesen, dass wir gemerkt haben, wir müssen ein bisschen Tempo rausnehmen. Mein Bild war immer gewesen, Gott lässt wie in einem Hochbeet Karotten wachsen, aber wir als Kirche waren auch gut dabei, die ein bisschen so dran zu ziehen, damit sie schneller und größer werden. Nur schneller sind sie vielleicht rausgekommen, aber größer sind sie deswegen nicht gewesen und gesünder war es schon gar nicht. Aber sich hinzustellen und zu sagen, Gott, lass du wachsen und wir beobachten und ernten dann, wenn es reif ist und keine Abkürzung zu gehen, kein Shortcut zu gehen. Wo in deinem Leben hast du solche Punkte? Was soll dich kurzfristig ablenken? Vielleicht auch ein Promotion-Angebot, vielleicht ein Job-Angebot, vielleicht irgendwas in deinem Leben, wo du merkst, hey, das ist super attraktiv, aber prüf es mit Gott. Und meine Frage ist immer, wenn ich Anfragen außerhalb dieser Kirche bekomme, ist immer meine erste Devise, wenn ich irgendwo anders predigen soll, ich mache gerne alles, wenn es nicht meinem Job hier in der Kirche irgendwie in Gefahr tritt dadurch. Dass ich das, was ich hier mache, nicht weniger Verantwortung machen kann. Meine Frage ist immer, ist es Berufung oder ist es Ablenkung? Ist es Berufung oder ist es Ablenkung? Und das muss ich mich im Leben so oft fragen. Ist es Berufung oder ist es Ablenkung? Ich glaube tatsächlich, dass man diese Frage sogar manchmal stellen kann bei der Partnerwahl. Dass man sagt, ja, ich möchte jetzt schnell einen Partner haben, aber vielleicht ist es nicht das Richtige und du vertraust Gott und wartest einfach noch. Wo sind Dinge kurzfristig, wo du denkst, deine Sehnsucht wird jetzt gestillt, aber langfristig ist es nicht der Segen, den du bekommen sollst. Und dann geht's weiter, die zweite Versuchung aus Vers 5 und 7. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, stürz dich herab und Gott wird dich schon schützen. Und der zweite Punkt ist, Glaubensschritte sind nicht dafür da, Gottes Kraft zu beweisen, sondern sind dafür da, Gottes Plan zu erfüllen. Wisst ihr was? In dem Moment hätte Jesus sagen können, ich beweise dir jetzt, dass Gott gut ist und spring da runter. Aber er sagt, in der Schrift steht, versuche Gott nicht. Es geht nicht darum, dass du Gott auf einmal zu einem Zirkuspferd machst, durch den Glaubensschritt, den du gehst. Sondern Glaubensschritte, ich möchte es gerne vorlesen, deinen Satz für mich formuliert, der war mir ziemlich wichtig. Glaubensschritte sind keine Zirkusnummer. Glaubensschritte sollen dich und deinen Auftrag an einen Punkt bringen, den du durch menschliche Schritte nicht erreichen würdest. Glaubensschritte sind nicht einfach nur da, um nett zu sein und zu zeigen, was für ein cooler Christ ich bin. Sondern Glaubensschritte sollen dich an einen Punkt bringen. Und auch das ist für uns als Kirche immer wieder wichtig zu prüfen. Welchen Glaubensschritt im Thema Gebäude, in Anstellungen, in Dingen, die wir neu machen, die wir aufmachen, Welche Glaubensschritte sollen wir gehen? Wir wollen überlegen, in Dortmund dieses Jahr auf wöchentliche Gottesdienste zu gehen. Welche Glaubensschritte sind dran, nicht um sie zu tun, um zu zeigen allen anderen, wie toll wir sind als Kirche, sondern sind es Glaubensschritte, wo wir merken, okay, das ist ein Stretch, aber wir wissen ganz genau von Gott, wir sollen ihn auch gehen. Und nicht nur einfach, um nett dazustehen. Und welchen Glaubensschritt in deinem Leben, gerade privat oder in deiner Ministry oder in deinem Dienst oder in deiner Berufung oder in deinem Ehrenamt oder in deinem beruflichen Leben, stehen gerade vor deiner Nase? Und welchen Glaubensschritt solltest du gehen, aber welchen Glaubensschritt vielleicht auch nicht? Es gibt dann immer so die berühmten Stories von irgendwelchen Missionaren, die gesagt haben, ey, ich gebe alles auf und ich gehe nach Brasilien und werde Missionar. Und alle Leute um ihn herum sagen, mach's nicht. Du bist überhaupt kein Mensch fürs Ausland. Und du hast, glaube ich, auch eine ganz andere Berufung. Und solche Personen, die dann nicht drauf gehört haben und dann in dieses Ausland gegangen sind und nach 3 Monaten wiedergekommen sind, sagen, ich bin gescheitert. Weil es nicht der Glaubensstep war, der für sie dran war. Sondern der Glaubensstep war vielleicht mehr, um allen zu zeigen, was für ein toller Christ ich bin. Und das gut zu prüfen. Welcher Glaubensstep für dich ist gerade dran? Welcher Glaubensstep für uns als Kirche ist gerade dran? Und dann geht es weiter in die 3. Versuchung. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit seiner Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst. Und Jesus hat auch an dieser Stelle die richtige, natürlich hat Jesus die richtige Antwort, immer die richtige Antwort. Aber er hat die Antwort, hey, nur Gott gehört die Anbetung. Nur meinem Vater gehört die Anbetung. Stell dir vor, eins deiner Kinder kommt zu dir und sagt, übrigens, ab nächste Woche ist mein Kinderzimmer mein Reich. Und zwar ausschließlich. Da hast du nichts mehr drin zu suchen. Ich entscheide alles. Wir kapseln das raus aus dem Haus, also rechtlich. Wir machen das sogar vertraglich beim Notar fest. Dieses Kinderzimmer gehört jetzt Maximilian. Oder wie dein Kind heißt. Oder der kleinen Chantal oder wem auch immer. Und du sagst, alles klar. Du willst dein Zimmer, dein Kinderzimmer für dich. Du willst die eigene Herrschaft über dein Zimmer haben. Ich meine, meine Kinder haben immer ihre Herrschaft über ihrem Zimmer, wenn ich da reingucke. So sieht es zumindest manchmal aus. Aber du sagst, okay, wir klammern das. Du kriegst einen eigenen Schlüssel. Ich darf da nicht mehr rein. Es ist nicht mehr Teil des Hauses. Wir machen das beim Notar fertig. Aber es gibt Konsequenzen. Den Strom schalte ich dann ab. Die Heizung auch. Und den Zugang musst du dir überlegen, durchs Fenster, weil du bist nicht mehr, du klammerst dich gerade aus unserer Familie aus. Okay, sorry. Würde keine Elternteil machen, ist mir schon völlig klar. Aber um das Bild ein bisschen zu zeigen, der Teufel versucht uns deutlich zu machen, dass wir in unserer kleinen Welt, und er zeigt ihm alle Weltreiche, kann er gar nicht, weil Gottes Weltreiche viel größer sind. Er kann ihm nur das zeigen, was er selber sehen kann, und das ist sehr beschränkt. Dass wir manchmal den Blick haben, meine kleine Welt möchte ich abkapseln von Gottes Herrschaft, von Gottes Einfluss und möchte mein eigenes Ding machen. Und Jesus sagt ganz klar, hey, wenn du nicht in deinem ganzen Leben, in allen Bereichen deines Lebens Anbetung Gottes hast und es Gott zur Verfügung stellst, dann kann ich auch den Strom nicht mehr anschalten. Dann kann ich die Versorgung deiner kleinen Welt auch nicht mehr herstellen. Denn du hast es in deinem Willen abgekapselt. Und du kannst es übertragen, dass du manchmal vielleicht sogar in deinem, da geht man jetzt schon fast in das Seelsorgerliche rein, dass wir manchmal in unserem Herzen, in unserer Seele, in unserem Inneren Dinge abkapseln von Gott und sagen, diese Sünde, da möchte ich Gott nicht dran lassen. Diesen Bereich des Frustes und der Vergangenheit, das tut mir viel zu doll weh. Wenn ich das öffne, wer weiß, was da rauskommt aus dem Keller. Und dass du diesen Frust in dir behältst. Aber was, wisst ihr, was passiert? Gott ist ziemlich klar. Er sagte, nur in den Bereichen, wo du mir die Erlaubnis gibst. Und das ist übrigens sehr freundlich von Gott. Das ist sehr, sehr zuvorkommend von Gott. Ich erlaube dir, dass du Bereiche in deinem Leben abkapselst. Und dann kann ich aber auch nicht mehr dran. Und vergleich das, wie gesagt, nochmal mit dem Bild. Wir können auch ein anderes Bild nehmen. Stell euch vor, der Fabio, der ein extrem guter, mit dem Ben, extrem guter Jugendleiter ist, würde sagen, Daniel Hughes, boah, das läuft hier richtig gut gerade, ne? Renke, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Weiß ich. Ich sage das nicht, weil ich da die Gefahr sehe, muss sich keiner denken. Im Gegenteil. Dann würde ich sagen, Ja, lieber Fabio, du findest den Bunker ganz cool, ne? Dann such dir mal einen eigenen Raum. Viel Spaß. Und ich meine, in dem Beispiel würde ich dem Fabio sogar zutrauen, dass er einen richtig guten Job macht und sagt, ich gründe irgendwo eine Gemeinde. Aber wisst ihr was? Da, wo wir uns abklammern, müssen wir auch die Konsequenzen zählen und kalkulieren. Und wenn ich sage, ich möchte in einem Bereich nicht mehr Gott dran lassen und nicht mehr Gott anbeten, kann Gott auch in diesem Bereich schwer segnen. Und deswegen ist es die Frage für uns, bin ich bereit, dass ich mein Leben voll zum Dienst von Gott gebe? Bin ich bereit, dass ich meine Bereiche in meinem Leben öffne und Gottes Segen zulasse? Und ich möchte dich da ganz, und ich bin froh, dass der Fabio das vorhin schon gemacht hat, aber ich möchte dich da ganz herzlich auch einladen, zu unserem Gebetsteam zu gehen und einen Termin zu machen mit Seelsorgern und zu sagen, es gibt einen Bereich in meinem Leben, den möchte ich gerne öffnen, um Gottes Herrschaft reinzulassen. Oder dass du vielleicht sagst, okay, in einem Bereich meines Lebens habe ich eine Entscheidung gefällt und ich hatte echt den Eindruck, dass Gott was anderes sagt, aber ich habe gesagt, nee, bei der Entscheidung treffe ich meine eigene Entscheidung. Und zu sagen, hey, leg doch diese Entscheidung Gott gegenüber nochmal hin und sag, Gott, was denkst du dazu? Jesus, was denkst du dazu? Ist es in deinem Willen? Und ich möchte es zum Schluss gerne nochmal zusammenfassen. Erstens, und ich möchte einfach Fragen stellen. Meine erste Frage an dich ist, was hat langfristigen Segen und nicht kurzfristige Befriedigung in deinem Leben? Wogegen entscheidest du dich, was dich gerade kurzfristig zufriedenstellt, aber du genau merkst, lass mich das vor Gott nochmal prüfen, ob das langfristig dieser Segen ist. Vielleicht sind das Entscheidungen, vielleicht sogar vor Käufen, die du gerade tätigen möchtest. Vielleicht vor einem Wohnort, vielleicht vor einer Gemeindewahl, was auch immer. Überleg dir, was hat langfristigen Segen und nicht die kurzfristige. Oh, jetzt fühle ich mich besser und ich brauche das gerade heute, ich brauche das einfach. Sondern was hat langfristig Segen? Die zweite Frage ist, welchen Glaubensschritt führen zu Gottes Plan? Welche Glaubensschritte in deinem Leben führen wirklich zu Gottes Plan, was er mit dir vorhat? Und wenn du das noch nicht weißt, dann geh mit Gott weiter schwanger, geh mit Gott weiter den Prozess, dass du rausfindest, was ist das, was für dich als nächsten Schritt dran ist, im Leben zu gehen. Und das dritte ist, wo muss ich Bereiche in meinem Leben neu unter Gottes Leitung und Herrlichkeit stellen, damit er mein ganzes Leben segnen kann? Und vielleicht ist eine dieser Fragen gerade für dich. Und du merkst, das trifft dich. Es fordert dich heraus und das ist okay. Gott fordert gerne heraus. Aber wisst ihr, was interessant ist? Es gibt in unserem Matthäus Kapitel 4 gibt es auch einen Vers 11. Da heißt es, da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Gott möchte so gerne segnen. Gott möchte so gerne segnen. Aber er braucht auch, dass wir bereit sind, uns von ihm schleifen zu lassen. Dass wir bereit sind, manchmal in der Wüste auch diesen Prozess zu gehen, um zu gucken, wo ich stehe, ich und Gott. Wo ich bereit bin, rauszufinden, welchen Glaubensstep oder welches zu frühe Brot ich genommen habe. Wisst ihr, bei Gott kann man alles revidieren, bei Gott kann man alles wieder zurücknehmen, bei Gott kann man alles wieder auf Null setzen und neu starten. Und nicht, weil du jetzt festgestellt hast, oh, an einer Stelle habe ich zu schnell mein Brot gebacken und gegessen. Wisst ihr, bei Gott gibt es immer wieder einen Punkt Null, wo ich zurückgehen kann und sagen kann, ich fange von neuem an. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, zu überlegen, welches ist dieser Punkt, wo du merkst, das möchtest du Gott nochmal neu hinlegen. Lass uns zusammen aufstehen. Und ganz simpel, wir machen da kein großes Ding draus, lass uns zusammen die Augen schließen. Vielleicht kann jemand den Tisch hier runterstellen, das wäre super. Lass uns zusammen die Augen schließen. Gibt es eine dieser drei Fragen, die ich genannt habe? Fühlst du dich dort erwischt? Fühlst du dich dort getroffen? Fühlst du dich dort herausgefordert, vielleicht sogar motiviert durch eine dieser Fragen? Während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich das fragen, ob ich dich segnen darf dafür. Und wenn eine dieser drei Fragen dich betrifft, dann heb doch kurz deinen Arm. Ich heb selber meinen Arm, weil ich mich selber angesprochen fühle. Wenn du merkst, du möchtest was du zu früh und zu schnell gemacht hast, weil du denkst, es war besser für dich und hast es Gott nicht hingehalten, Gott kann es wieder ändern. Wenn du merkst, du bist Glaubenssteps gegangen, nur um gut dazustehen Oder weil du dachtest, das macht man halt als Christ, aber es war zu schnell und du möchtest nach Gottes Plan Glaubenssteps gehen, dann streck dich aus, weil Gott möchte gerne mit dir den richtigen Weg gehen und seinen Plan mit dir erfüllen. Und wenn du merkst, dass irgendein Raum in deinem Leben geschlossen ist, wenn du merkst, dass Gottes Zugriff im irgendeinem Bereich deines Lebens nicht gegeben ist, dann streck dich aus und wisst ihr, der Heilige Geist ist so wahnsinnig sensibel. Er ist so wahnsinnig sensibel. Der wird nicht irgendwas aufbrechen, der will dir nicht wehtun, sondern will mit seiner Liebe reinkommen. Er möchte dich heilen an diesen Punkten. Er möchte, dass du in allen Punkten deines Lebens ihm Anbetung geben kannst, dass Dinge in deinem Leben ihn anbeten, dein Leben, dein Lebensstil. Vielleicht ist es eine Sucht, vielleicht ist es ein Frust, vielleicht ist es irgendwie Hass, Unvergebenheit. Öffne es und gib keinen Zugriff dem Teufel in deinem Leben, dass er aus diesen Dingen was machen kann, was eine schlechte Wurzel gibt und schlechte Frucht gibt, sondern dass Gottes Geist dort reinkommen kann. Streck dich aus. Und Jesus, wir möchten dir das alles geben. Wir möchten dich bitten, dass du uns Heilung gibst in einem dieser Punkte. Wir möchten dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir zu schnell Brot genommen haben. Wir möchten dich auch bitten, dass wir als Kirche an dieser Stelle immer wieder sensibel sind, dass wir nicht zu schnell Brot nehmen, sondern dass wir das Große und Ganze, was du vorhast, im Blick haben. Wir möchten dich bitten, dass du uns zeigst, welche Glaubensschritte wirklich von dir sind und nach deinem Plan sind. Und wir möchten dich einladen, alle unsere Räume zu füllen. Wir wollen dir Anbetung geben in unserem Leben. Wir sind Menschen mit Fehlern, aber wir wollen dir heute Morgen einfach unsere Räume geben. Wir wollen dir diesen Raum hier geben, diese Kirche geben. Wir wollen mit dieser Kirche dir anbeten. Wir möchten dich damit anbeten. Aber wir möchten es auch in unserer Seele, in unserem Herzen tun. Und ich möchte dich bitten, dass du reinkommst, dass du Heilung schenkst, wo Dinge verschlossen waren, dass du Süchte nimmst, dass du Frust nimmst, dass du Dinge aus dem Keller rausholst, dass du Freiheit reinbringst, dass du Schönheit reinbringst, dass du deine Kraft und deinen Segen reinbringst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest. Segne uns. Und so wie du damals mit deinen Engeln Jesus gedient hast, weiß ich, möchtest du uns dienen. Wir möchten zu dir kommen und möchten dich bitten, dass du uns segnest. Dass du uns als Kirche segnest, für das neue Land, was wir einnehmen. Dass du uns als Individuen segnest, als Menschen segnest. Und dass wir sehen, wie wir diesen Überfluss und diesen Segen in Empfang nehmen können. Aber mach du uns auch ready dafür. Und danke für diesen Morgen, danke für die Momente, die wir hier zusammen haben können. Und danke, dass du hier bist. Und wir wollen jetzt genau das tun, dass wir dich anbeten und niemand anders. Komm, lass uns ihn anbeten.
Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info@kirchenpott.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpott.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.